Ist euch schon mal aufgefallen, dass es im Deutschen einige Worte gibt, die mehrere Bedeutungen haben, die aber manchmal sehr unterschiedlich sind? Meistens kann man sogar nur an der Betonung erkennen, was das eigentlich für ein Wort sein soll oder was es von einem anderen Wort unterscheidet. So kann ich etwas umfahren oder etwas umfahren und nur allein an meiner Betonung erkennt ihr, was ich jetzt gemacht habe. Leiter der Gemeinde ist entweder unser Gemeindeleiter oder eine Hilfe für den Hausmeister, um die Glühbirnen zu wechseln. Wenn ich meine Predigt umschreibe, versuche ich entweder zu erklären, worum es heute geht, oder ich bin sehr unzufrieden mit ihr und will sie nochmal neu schreiben. Ein Wort, unterschiedliche Bedeutungen. Genau dieses Phänomen ist mir aufgefallen, als ich mich mit dem Wort Segen beschäftigt habe. In den letzten Wochen wurde bereits einige Male erwähnt, dass das Wort, was in der Bibel für Segen steht, so viel heißt wie etwas Gutes sagen. Das wird meistens so verstanden, als jemandem segnen, ihm etwas Gutes wünschen, Gott darum bitten oder es der Person zusprechen, an Taufen oder bei Kindergeburten. Allerdings kann dieses Wort auch genutzt werden, als jemandem etwas Gutes sagen, die Person für etwas loben, sie preisen für das, was sie getan hat. Die beiden Bedeutungen gehen in eine ähnliche Richtung und doch sind sie sehr unterschiedlich. Das Thema dieser Predigtreihe lautet Segen bewegt und wir haben schon ganz verschiedene Aussagen darüber gehört, wie sich Segen bewegen kann. Außerdem wurde die letzte Wochen für mich immer eine Sache sehr deutlich. Segen ist Bewegung. Wenn Segen passiert, bewegt und verändert sich etwas. Gott segnet Menschen, Menschen können untereinander ein Segen sein und sich segnen. Bei der ersten Wortbedeutung sprechen wir genau das an. Menschen sprechen sich gegenseitig den Segen zu, sind ein Segen füreinander oder bitten Gott um Segen. Die zweite Bedeutung finde ich noch etwas interessanter. Beide haben aber etwas mit dem heutigen Bibeltext zu tun. Ich habe mir in der Vorbereitung überlegt, dass ich gerne dieses Thema Segen mit dem heutigen Tag verbinden möchte. Heute ist Palmsonntag, der Start der Osterwoche. Der Predigttext aus Matthäus 21, Vers 1 bis 11 passt zudem sehr gut zu meiner Beobachtung, zu dem Wort Segen. Hier kommen nämlich beide Bedeutungen vor. Ich lese aus Matthäus 21 die Verse 1 bis 11. Und als sie sich Jerusalem näherten und nach Bethphag kamen an den Ölberg, da sandte Jesus zwei Jünger und sprach zu ihnen: Geht hin in das Dorf, das euch gegenüber liegt, und sogleich werdet ihr eine Eselin angebunden finden und ein Fohlen bei ihr. Bindet sie los und führt sie zu mir. Und wenn jemand etwas zu euch sagt, so sollt ihr sprechen: Der Herr braucht sie, und sogleich wird er sie senden. Dies aber ist geschehen, damit erfüllt wurde, was durch den Propheten geredet ist, der spricht: Sagt der Tochter Zion, siehe, dein König kommt zu dir, sanftmütig und auf einer Eselin reitend, und zwar auf einem Fohlen, dem Jungen eines Lasttiers. Als aber die Jünger hingegangen waren und getan hatten, wie Jesus ihnen aufgetragen hatte, brachten sie die Eselin und das Fohlen und legten ihre Kleider auf sie, und er setzte sich darauf. Und eine sehr große Volksmenge breitete ihre Kleider aus auf dem Weg, andere aber hieben Zweige von den Bäumen und streuten sie auf den Weg. Die Volksmenge aber, die vor ihm herging und nachfolgte, rief und sprach: Hosanna, dem Sohn Davids, gepriesen sei der, der da kommt, im Namen des Herrn. Hosanna in der Höhe. Und als er in Jerusalem einzog, kam die ganze Stadt in Bewegung und sprach: Wer ist dieser? Die Volksmenge aber antwortete: Dieser ist Jesus, der Prophet, der von Nazareth in Galiläa. Jesus zieht nach Jerusalem ein, auf einem Esel, und ihm folgt eine Menschenmenge. Die erste Form der Bewegung des Segens ist eigentlich schon vor dem Anfang unserer Geschichte passiert. Jesus, der, der so viele wahrgenommen, ermutigt, gesegnet, geheilt hat, er trägt den Segen zu den Menschen. Die Bewegung des Segens an dieser Stelle geht also von Jesus aus und kommt dem Menschen zugute. Er segnet Kinder, Frauen, Männer, Alte, Junge, Arme, Reiche, eben alle, die zu ihm kommen. Und dieser Segen macht sich nun auf den Weg nach Jerusalem. Besonders ist auch die Art, wie er es tut. Er läuft nicht einfach weiter, so wie bisher. Nein, er hält an und lässt seine Jünger vorauslaufen. Sie sollen für ihn ein Reittier besorgen, ein ganz besonderes sogar. Eine Eselin, die im nächsten Dorf angebunden ist. Und um den Besitzer davon zu überzeugen, dass sie die Eselin wirklich brauchen, müssen die Jünger nichts sagen, nur, dass der Herr sie braucht. Mehr nicht. Das reicht. Und tatsächlich kommen die Jünger mit der Eselin zurück und Jesus reitet in die Stadt. Der für so viele Menschen zum Segen geworden ist und wie wir heute wissen, noch für unglaublich viel mehr Menschen ein Segen sein wird, reitet auf einem Esel zu den Menschen. Und jetzt? Wie reagieren die Menschen auf Jesus? Sie jubeln. Sie rufen: Hosanna dem Sohn Davids! Gepriesen sei der, der da kommt, im Namen des Herrn! Hosanna in der Höhe! Die Menschen feiern, loben und preisen Jesus und damit auch Gott. Und hier kommt dann die zweite Bedeutung des Wortes Segens hinzu. Jemanden preisen, ihm für etwas Danke sagen, dass er Gutes getan hat. Das Volk segnet hier also Jesus mit ihrem Dank, mit ihrem Lobpreis. Damit, dass sie ihn empfangen wie einen König. Sie legen Klamotten und Blätter auf den Weg, wie man es sonst nur für einen Herrscher tat. Sie empfangen den Segen auf dem Esel wie einen weltlichen König und geben ihm so die Ehre. Die Menschen werden von dem bewegt, was da kommt, und zeigen diese Bewegung durch ihre Taten. Einige Umstehende fragen: Wer ist denn das, den ihr da so begrüßt? Und die Antwort lautet: Das ist Jesus, der Prophet, der von Nazareth in Galiläa. Anscheinend scheint damit alles hinreichend erklärt zu sein, denn mehr kommt nicht. Vielleicht haben die Umstehenden bereits den Namen gehört und wissen jetzt, aha, das ist der, der das und das getan hat. Vielleicht hören sie seinen Namen heute zum ersten Mal und erfahren später, wer das eigentlich war, dem sie da begegnet sind. Fest steht, sie wurden allein durch Jesu Anwesenheit und die Jubelrufe der Menschen bewegt. Sie haben Fragen, sie wollen verstehen. Ihre Bewegung wird darin deutlich, dass sie diese Frage stellen. Doch eigentlich steht an dieser Stelle noch etwas mehr als diese Frage. In Vers 10: Und als er in Jerusalem einzog, kam die ganze Stadt in Bewegung. Die erste Bewegung ist Jesu Bewegung in die Stadt hinein und auf einmal bewegt sich die ganze Stadt. Kennt ihr das Newton-Pendel? Ich habe euch mal ein Bild mitgebracht. Das sind diese Dinger, wo man die erste Kugel von wegzieht, loslässt und dann überträgt die Energie auf die ganzen anderen Kugeln. Es klackert unglaublich nervig und hinten wird die letzte Kugel wieder weggeschossen und so geht das immer von links nach rechts und wieder zurück. Das haben manche Menschen auf ihren Schreibtischen stehen. Ich finde den Sound, wie gesagt, nervig, aber vielleicht, keine Ahnung, ich finde es auf jeden Fall lustig, dabei zuzugucken. Und so oder so ähnlich stelle ich mir das vor, wenn Jesus irgendwo ankommt und seinen Segen mitbringt. Er stößt die Kugeln einmal an und dann klackern die Kugeln immer weiter und der Segen geht von einer Person zur nächsten Person und immer so weiter und die Menschen profitieren gegenseitig davon, dass Jesus sie gesegnet hat. Das, was also passiert ist, die einen jubeln, die anderen fragen, wer ist denn das überhaupt? Und dann steht da zwischen den Zeilen noch eine weitere Gruppe. Das Wort Bewegung ist ein neutrales Wort. Hier steht nicht, dass sich die ganze Stadt über Jesu Anwesenheit freut, sondern hier steht, dass alle sie wahrnehmen. Alle werden davon bewegt. Alle bemerken es und einige nicht positiv. Für sie ist es erstmal kein Segen, keine Freude, die da kommt, sondern ein Fragezeichen. Was genau ihre Fragen sind, kann man an dieser Stelle nur vermuten, aber sicher ist, nicht alle haben sich über Jesu Anwesenheit gefreut. Einige waren skeptisch, sie hinterfragen. Diese Menschen fragen vielleicht auch, wer ist denn das? Aber man hört in der Betonung, dass sie das nicht bewundernd oder interessiert meinen, sondern eher hinterfragen. Sie fragten sich, welcher Mensch es verdient hat, dass er so empfangen wurde wie ein König, besonders wenn er auf einem Esel ritt? Vielleicht fragten sie sich, wie die Menschen darauf kamen, den da als Messias, als Retter der Welt zu betiteln. Der Retter der Welt auf einem Esel. Also in ihrem Verständnis war der Prophet, klang bei den Propheten der Messias ganz anders. Ganz sicher würde er nicht so ankommen. Er entsprach nicht ihren Kriterien. Also wie könnte er denn dann so wichtig sein? Diese Menschen werden also nicht bewegt. Und sie bewegen auch nicht. Sie bleiben stehen. Sie lassen sich nicht so schnell darauf ein, davon bewegt zu werden. Nur zur Klarstellung, ich meine hier an der Stelle nicht den Teil dieser Gruppe, den Teil der Pharisäer oder diejenigen, die jetzt schon Pläne gegen Jesus schmieden, sondern ich meine einfach nur die Skeptiker. Einfach nur die, die in der Menge stehen und sagen, Moment mal bitte, das verstehe ich jetzt gerade nicht. Und in all diesen drei Positionen, die ich eben aufgezählt habe, kann ich mich wiederfinden. Wenn ich hier meine Predigt halte, ist recht offensichtlich, zu welcher Gruppe ich gerade gehöre. Ich antworte im besten Fall auf die Frage, wer ist dieser Jesus? Ich juble ihm zu und preise und lobe ihn dafür, was er für uns getan hat, welchen Segen er mir, dir, dieser Gemeinde und all den anderen Menschen schon geschenkt hat. Ich bin Fangirl und erzähle strahlend von meiner Erfahrung mit Jesus. So oder so ähnlich wünsche ich mir das zumindest. Ich möchte die Freude über das Gute mit anderen teilen und ihnen gleichzeitig erzählen, wer dafür verantwortlich ist, wer mich sieht, wer mich annimmt, wer für mich da ist, wer mich durchträgt. Ich stehe hier als Teil der jubelnden Menge, die begeistert verkündet, wer dieser da ist. Jesus. In einem anderen Moment sitze ich hier im Gottesdienst während des Lobpreises oder ich sitze in einer Predigt oder zu Hause über meiner Bibel oder im Gespräch mit meinen Freunden und erfahre etwas Neues über Jesus, über meinen Glauben, über unsere Beziehung. Und dann stehe ich da, wie die Menschen, die Frage gestellt haben, wer ist denn das? Ich stehe da und erfahre, dass Jesus so viel größer ist als all das, was ich von ihm weiß. Ich stehe da und erkenne eine neue Eigenschaft von ihm oder mir wird neu bewusst, dass er mich liebt. Solche Momente können das erste Kennenlernen mit Jesus sein, wenn man das erste Mal erfährt, dass es ihn gibt, was er alles getan hat und dass er mich liebt. Oder aber viel später kommen, als eine Art Aha-Erlebnis, in dem ich neu verstehe, was ich glaube. Mein Bild von Jesus, meine Idee von Jesus wird aufgebrochen und erweitert. Ich wünsche mir, dass das noch so viel öfter passiert. Natürlich bin ich gerne im Fanclub und freue mich über die Dinge, die ich verstanden habe, aber ich freue mich auch darüber, wenn es etwas Neues gibt, über das ich staunen darf. Und dann gibt es noch die zweite Seite der Medaille dieser Frage. Es gibt da die Momente, in denen stehe ich am Rand einer Situation und denke mir, Nee, das ist es doch jetzt nicht. Das ist doch nicht Jesus, so ist er doch nicht. Ich habe doch verstanden, wie das alles hier funktioniert. Und wenn in so einer Situation würde er normalerweise so handeln und warum passiert das jetzt so nicht? Und ein solcher Moment tritt häufig dann auf, wenn ich Jesus festlege. In meinem Kopf hat sich dann, ähnlich wie bei den Menschen, bei den Pharisäern in den Text, den Martina gelesen hat, ein Bild festgesetzt, wie Dinge zu laufen haben. Und wenn das dann nicht so passiert, dann ergibt es für mich keinen Sinn. Diese dritte Variante ist die, die mich als Christin am meisten herausfordert. Ich folge seit einiger Zeit einem amerikanischen Pastor auf Instagram, der christliche Karikaturen und Designs als Sticker verkauft. Dabei ist er sehr oft gesellschaftskritisch unterwegs und kritisiert momentan besonders die Politik in Amerika, aber er kritisiert auch sehr oft die Kirche, Christen. Als Christ selber sieht er, wo Kirche, besonders die Institution Kirche, sich eigentlich manchmal nicht zu christlich verhält. Und ich gebe ehrlich zu, bei der einen oder anderen Karikatur habe ich auch schon gedacht, ja, da sehe ich mich irgendwie. Und zwar nicht im Guten. Und eine solche Karikatur habe ich heute mitgebracht, denn sie verdeutlicht für mich gut, was ich in dieser dritten Position sehe. Auf diesem Bild sieht man ganz rechts klein einen Menschen, der versucht, Gott in einen Karton der Theologie zu drücken. Und dabei merkt dieser Mensch überhaupt nicht, dass Gott viel, 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 viel zu groß für diesen Karton ist. Für mich drückt dieses Bild aus, dass meine Schublade, mein Karton, niemals groß genug sein wird, um Jesus da reinzupacken, egal wie viel ich denke, verstanden zu haben. Immer wieder neu muss ich bewusst wahrnehmen, dass alles, was ich weiß über Jesus, ein kleiner Teil seines Wesens darstellt, dass ich ihn niemals vollständig verstehen werde. Das finde ich im Übrigen besser so, allerdings fordert diese Art zu denken auch heraus. Das eigene Weltbild, die eigene Identität, das Wissen über Gott, alles kann dadurch hinterfragt werden, wenn man nicht alles versteht und nicht alles erklären kann. Das klingt jetzt erstmal nicht erstrebenswert und doch sind das die Momente gewesen, in denen ich glaube, dass ich unfassbar viel lernen durfte, in denen mir das bewusst wurde. Natürlich können wir diese Geschichte des Palmsonntags noch aus verschiedenen anderen Blickwinkeln betrachten, aber ich möchte es heute bei diesen dreien belassen. Und jetzt versetzt euch kurz mit mir hinein in die damalige Situation. Lasst uns darüber nachdenken, wie die Geschichte weitergeht. Wir wissen es ja zum Glück. Palmsonntag ist der Beginn der Osterwoche. Der Woche, in der Jesus das letzte Abendmahl feiert, verraten wird, ans Kreuz geschlagen wird und begraben wird. Der Woche, in der er von den Toten aufersteht und danach lebendig Menschen begegnet. Das nenne ich mal eine volle Woche. Und aus der heutigen Perspektive lässt es sich jetzt leicht sagen, dass Ostern doch ein Freudenfest ist. Wir wissen ja schließlich, er hat gewonnen. Unsere drei Menschen früher wussten es aber nicht, unsere Gruppen, die wir eben angesehen haben. Sie ahnten nicht, was die Taten dieses Mannes für Auswirkungen haben würden. Dass noch 2000 Jahre später Menschen die Geschichte dieses Tages erzählen würden. Denn wenn sie es gewusst hätten, hätten sie vielleicht anders gehandelt. Daher kann ich nicht leichtfertig sagen, ich würde immer auf der Position der Jubler stehen. Oder auf der Seite der Leute, die verstehen. Auf der Seite, die positiv die Frage stellt. Denn ich glaube, viel zu oft stehe ich auch auf der Seite der Leute, die am Rand stehen und sich fragen, Moment. Der Leute, die in dem Moment blind für den Segen Gottes sind. Mich fordert diese Überlegung dazu heraus, mal darüber nachzudenken, ob ich mich von dem Segen in meinem Leben eigentlich bewegen lasse. Ob ich diesen Segen mit Gott verbinde, ob er mir von anderen Menschen weitergegeben oder über mir ausgesprochen wird. Ob ich Menschen segne und zu guter Letzt auch, ob ich bereit bin, in der Osterzeit neu zu entdecken, wer Jesus ist und mich von seinem Segen überraschen zu lassen. Die fast schon hinter uns liegende Fastenzeit ist genau für diese Überlegungen sinnvoll zu nutzen. Sich Zeit nehmen, Gott neu zu begegnen, sich bewusst auf Abenteuer mit ihm einlassen und zu schauen, an welcher Seite er diesmal meine Schublade aufsprengen will. Bereit zu sein, Segen wahrzunehmen, weiterzugeben und mich von ihm bewegen zu lassen. Die Frage, die ich dir heute stellen möchte, lautet also, wo stehst du in dieser Osterzeit? Stehst du in der jubelnden Menge, weil du schon weißt, was kommt und Gott für das loben willst, was er dir Gutes getan hat? Stehst du daneben und fragst dich, was du Neues über ihn lernen darfst? Oder stehst du am Rand und möchtest dich vielleicht heute, vielleicht morgen, vielleicht Karfreitag oder Ostersonntag bewusst dafür entscheiden, Gott neu und anders kennenzulernen? Deine Fragen zu stellen und dich bewegen zu lassen. Egal, wo du gerade stehst, es gibt eine Sache, die bleibt. Jesus kommt zu den Menschen. Ich wiederhole nochmal, Jesus kommt zu den Menschen. Er kommt zur ganzen Stadt. Egal, wo sie gerade stehen, egal, was für Fragen sie gerade haben, egal, ob sie skeptisch oder fröhlich sind, Fragen sind bei ihm mehr als nur erlaubt. Er kommt und bringt seinen Segen mit. Und ich möchte mich auf den Weg machen, ihm dieses Ostern zu begegnen und bewusst wahrzunehmen, was da passiert und mich von seinem Segen bewegen zu lassen. Und dazu möchte ich dich auch einladen. Bewusst an Karfreitag wahrnehmen, was das letzte Abendmahl und der Kreuzestod bedeuten. An Ostern bewusst seinen Teil der Freude, die die Frauen und die Jünger am leeren Grab erlebt haben, miterleben. Bewusst aufnehmen, dass Jesus auferstanden ist. Egal, ob du schon lange an ihn glaubst oder seinen Namen gerade zum ersten Mal gehört hast. Egal, was du für Fragen hast und egal, ob du jubelst oder skeptisch schaust. Jesus kommt zu dir. Er will dir begegnen und er will dir ein Segen sein. Lässt du dich von seinem Segen bewegen? Mit dieser Frage möchte ich dich in die Osterwoche schicken. Lasst uns sie gemeinsam bewusst erleben. Amen.